ohne geht's besser.de, der Podcast für ein erfülltes Leben ohne Alkohol.
Hallo, ich bin Jan-Viktor Eisenberg und heute haben wir mit Lara einen besonderen Gast im Studio. Lara spricht mit uns über ihren Ausstieg aus dem Alkohol. Sie erzählt, warum sie sich für ein nüchternes Leben entschieden hat und was ihr auf diesem Weg geholfen hat. Ich freue mich sehr, dich heute hier zu begrüßen, Lara. Schön, dass du da bist.
Hallo, ja, danke für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich sehr, darüber erzählen zu dürfen und dass ich das auch kann. Ja, genau, ich freue mich über den Austausch.
Wenn du heute auf deinen Weg zurückschaust, was waren denn die ersten kleinen Warnzeichen, dass Alkohol vielleicht mehr Raum eingenommen hat, als für dich persönlich gut war?
Wenn ich darauf zurückblicke, auf die Jahre, waren es, glaube ich, am Anfang schon viele kleine Warnhinweise, wie dass ich am nächsten Tag nichts mehr wusste, was ich getan habe. Oder Dinge, die ich getan habe, die ich nüchtern niemals tun würde. Angefangen von Nachrichten, die man geschrieben hat, bis hin zu anderen Dingen, wo man sich nüchtern für schämen würde, wo ich nüchtern auch sagen würde, wie kann man sowas tun? Alkoholisiert ist man einfach ein anderer Mensch. Und das waren eigentlich schon so Warnzeichen, wo ich morgens dann teilweise im Bett lag und habe mich geschämt, habe gedacht, oh mein Gott. Und bis hin zu dann auch Warnzeichen, wo ich selber dachte, ja, willst du so dein Leben weiterführen? Auch Dinge, wo ich teilweise heimlich oder nicht heimlich, eigentlich nicht heimlich in dem Sinne, dass ich es direkt versteckt habe, aber mir immer Gruppen gesucht habe, um was zu trinken konnte. Und wo ich dachte, das ist ja nicht normal, dass ich immer zu verschiedenen Dingen gegangen bin. Ja, und das hat mir dann damals schon zu bedenken gegeben, was dann auch dahin geführt hat, dass ich Warnzeichen hatte mit kleinen oder manchmal Hinweisen mit Gesprächen, wo ich dann auch mit dem Auto alkoholisiert angehalten wurde und wo auch die Polizisten zu mir sagten, so, hey, sie gehen auf 10 cm hohen Schuhen noch ganz normal über die Linie. Und das waren eigentlich schon so Warnzeichen, die ich aber trotzdem noch nicht wahrgenommen habe.
Also wenn du auf Stöckelschuhen noch anständig läufst, wenn du alkoholisiert bist, dann lässt das natürlich auf eine Gewöhnung schließen. Wie viele dieser Warnzeichen, hast du sie denn übersehen oder hast du sie vielleicht sogar ein wenig bewusst verdrängt?
Ich würde im Nachhinein sagen, ich habe sie sehr lange Zeit bewusst verdrängt, weil ich immer so gedacht habe, in meinem Alter ist es ja normal. Also mit Anfang 20, da trinkt doch jeder. Ich bin damals nach Trier gezogen, habe in WGs gewohnt. Da wurde natürlich getrunken, wie das klischeehaft normal in WGs ist, aber gleichzeitig haben wir auch, ich habe ja damals Vollzeit gearbeitet in der Flüchtlingsunterkunft, da haben wir auch getrunken, positiv, wenn positive Dinge waren, aber auch bei negativen Erfahrungen oder schlechten Tagen, die da auch aufgetaucht sind. Und das natürlich war es für mich auch in einer gewissen Art und Weise Schönreden und auch die Warnzeichen einfach übersehen und immer dieses, ich bekomme das schon hin, ich trinke irgendwann weniger, wenn ich mal wieder einen Pachten habe oder wenn ich mal Kinder kriege oder so. Es waren Warnzeichen da, aber ich habe sie einfach weggeschoben und wollte sie nicht sehen.
Du hast Warnzeichen irgendwie schon erkannt, du hast sie weggeschoben. Was hat dich denn dazu gebracht, darüber nachzudenken, überhaupt mit dem Trinken aufzuhören?
Dazu gebracht, mit dem Trinken aufzuhören, wie ich eben schon gesagt habe. Ich war in den Anfang 20ern, habe ich das noch alles gesehen. Ich bin noch von Trier nach Köln gezogen, da ist auch sehr viel Alkohol. Auch wenn man allein über die Straße geht, man hat zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Chance, gerade weil ich so kommunikativ bin, mit anderen zu trinken. Und da habe ich das noch nicht zu gehen. Dazu gebracht hat, dass ich gerade im Umfeld gesehen habe, dass alle Dinge erreichen, die ich auch immer oder die ich mir auch immer angestrebt habe und dass ich gemerkt habe, mit Alkohol funktioniert das bei mir aber nicht. Also ich habe gesehen, hey, ich finde keine feste Beziehung. Ich habe zwar immer wieder Männer kennengelernt, aber ich finde keine Beziehung oder feste Beziehung oder kann die Beziehung langfristig aufrechterhalten, wenn ich so dem Alkohol angetan bin. Und damit meine ich, also mir, wenn ich offensichtlich irgendwo jemanden kennengelernt habe, war bei mir nicht direkt klar, ey, die hat ein Alkoholproblem. Aber es war dann nach einer Kennenlernphase dann schon so, hey, die trinkt ganz gerne. Was dann auch immer noch eingestuft wird, hey, sie ist jung und wir trinken alle mal gerne. Was bei mir aber halt immer noch dazu kam, war, dass ich halt auch sehr diszipliniert schon immer gegessen habe. Und heißt, ich habe auch vor einer Party oder wenn man sich getroffen hat zum Trinken sehr wenig gegessen. So, weil ich auch viel auf mein Aussehen schon immer geachtet habe. Und dann ist es natürlich, dann will man nicht zu einem aufgeblähten Bauch haben und so. Also es kam ja noch dazu. Und ich wusste, dass dieses ganze Konstrukt nicht mehr funktionierte. Dass ich nicht in geregeltes Leben führen würde, meine Karriere weiter anstreben kann oder weitere Ziele erreichen kann, kein Kind kriegen kann, wenn ich weiter dem Alkohol so angetan bin. Und dann wird einem ja irgendwann klar, weil ich auch sehr viel suchtkranke Menschen kennengelernt habe oder auch Menschen, die ja auch mal andere Probleme hatten. Und mir war klar, ich kann das alles nicht so erreichen, wenn ich weiter den Alkohol als mein wichtigstes Elixier oder wichtig im Leben als höchste Priorität in meinem Leben darstelle. Und deswegen musste ich irgendwann für mich selber sagen, ich will das alles nicht.
Also, okay. Hat denn der Alkoholkonsum, den du hattest, auch Auswirkungen auf deine Arbeit gehabt oder auf Arbeitgeber?
Also zunächst erstmal gar nicht. Also ich muss sagen, ich habe mein beruflicher Werdegang ist zunächst auch sehr gut, hat wahnsinnig gut funktioniert. Ich habe meine Ausbildung in der Gemeinde gemacht. In der Ausbildung mit 16 oder so war das auch so. Da hatte ich natürlich schon mal, dass ich zu viel auf der Weihnachtsfeier getrunken habe, aber was jetzt keine Auswirkungen auf meine Ausbildung an sich hatte. Danach hatte ich die große Chance und habe bei einem Arbeitgeber in Trier gearbeitet, wo halt im Flüchtlingswesen, wo halt auch Alkohol konsumiert wurde. Und ich mich aber trotzdem, also die Fassade von mir, dass ich ein psychisches Problem mit Alkohol habe, ist da im ersten Moment noch nicht gefallen. Und ich habe mich tatsächlich in kürzester Zeit sehr hochgearbeitet, bis hin zum Haupthaus, was mir auch meinen Karriereweg quasi dann auch noch mehr eröffnet hat. Aber wie man das halt in der psychischen Alkoholabhängigkeit halt kennt, bricht irgendwann die Fassade. Ich würde sagen, es hat am Anfang mir gar nicht geschadet, aber ich bin ja dann von Trier nach Köln gezogen, hatte auch mit einer Trennung zu tun. Ich war in Trier mit einem Fußballer zusammen. Das hat auch.
Bevor wir zur Trennung kommen, würde ich ganz gerne nochmal auf den Arbeitsplatz eingehen. Genau. Könntest du denn Arbeitgebern oder Teams etwas raten, um eine alkoholfreundliche, also vielleicht eine alkoholfreie Kultur zu fördern?
Also auf jeden Fall finde ich, sollte klar kommuniziert werden, dass ein Arbeitsplatz nicht dafür da ist, um Alkohol zu konsumieren, sei es bei Festen oder Feiern. Es sollte generell nicht während der Arbeitszeit oder nach der Arbeitszeit die Feste mit Alkohol verschönert werden, weil das, finde ich, hat bei einem Arbeitgeber nichts zu suchen. Und man sollte klar kommunizieren, dass man auch auf anderem Weg etwa eine Erfahrung oder etwas, was gut gelaufen ist, ein Ziel, was man erreicht hat, auf andere Art und Weise feiern können. Und nicht mit Alkohol, die Flasche Sekt, die im Kühlschrank bereitsteht, wenn man etwas erreicht hat. Das sollte nicht so sein. Auch eine Weihnachtsfeier nicht, die einmal im Jahr stattfindet, wo auf einmal 90% der Leute die Fassade verliert oder anders auf einmal denkt, ich bin jetzt privat oder ich bin nicht der Mensch, der am PC sitzt oder im Büro sitzt, sondern jetzt kann ich feiern. Und das sollte ganz anders stattfinden. Und das aber in jeglichen Bereichen. Es sollte nicht nur, was jetzt Büro oder Verwaltung anbelangt, auch im Baufach. Es muss freitagsabends nicht das Feierabendbier, weil die Woche beendet ist, getrunken werden, sondern man kann anders sich zusammensetzen. Und das sollte für mich klar kommuniziert werden. Und es gibt ja auch Alternativen wie alkoholfreies Bier oder dergleichen. Und was für mich auch da noch hinzufügt, ist ja auch die Fürsorgepflicht, die ein Arbeitgeber dementsprechend auch hat. Weil ein Arbeitgeber ja quasi damit auch provoziert, alleine schon dieses alkoholisierte Autofahren, weil die meisten kommen ja dennoch mit dem Auto zur Arbeit und das bringt ja viel dann mit sich. Und das sollte viel mehr aufgegriffen werden und auch viel mehr kommuniziert werden, wie viele auch ein Problem mit Alkohol haben, was man ja oft gar nicht sieht. Und das ist ja in jedem Klischee, egal ob es ein Arzt ist, ein Polizist, Leute, die im Büro arbeiten oder sonstige
Ja, ich glaube, wir haben die Alkoholproblematik oder die Konsumstörungen in jeder Gesellschaftsschicht, in jeder Berufsgruppe. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, oder ich mache jetzt mal ein Statement, ich sage einfach mal, wenn man Erfolge hat auf dem Arbeitsplatz, dann kann man anstoßen, aber es muss ja nicht immer Alkohol sein. Auch wenn man ein Bild macht, wenn Menschen anstoßen, wird es ja nicht schlechter, wenn kein Alkohol in den Gläsern ist.
Da stimme ich vollkommen.
Nicht trinken ist ja eigentlich die menschliche Normalität, nur wir haben das auf manchen Arbeitsplätzen, ist das eben in die alkoholische Kultur umgekippt. Du hast eben schon gesagt, gesundheitliche Gründe, Karriere haben dich dazu gebracht, darüber nachzudenken, mal konsequent auf Abstinenz umzustellen. Mich würde interessieren, was waren denn deine ersten drei konkreten Schritte, dass du es überhaupt durch eine kritische Anfangszeit einer Abstinenz geschafft hast? Nichts zu trinken ist ja recht ungewöhnlich, wenn man dran gewöhnt ist.
Genau, also die ersten Schritte waren bei mir tatsächlich immer viel darüber zu reden. Auch ich habe sehr viel gelesen und auch mir immer, wie ich jetzt auch selber darüber spreche, mir Podcasts darüber angehört, wie viele Menschen es schon geschafft haben. Und ich bin natürlich auch zu meinem Hausarzt gegangen und habe mit ihm darüber gesprochen, dadurch, dass ich hatte keine körperlichen Einschränkungen und ich kenne auch tatsächlich keinen körperlichen Entzug und musste den auch nie machen. Und er mich aber motiviert hat, hey Lara, wenn du es jetzt schaffst, dann musst du auch nicht in der Langzeittherapie. Du kannst es so schaffen, weil dein Wille da ist. Das war der erste Schritt, der mit mir darüber gesprochen hat. Dann habe ich mit jemandem aus dem Dorf sehr viel gesprochen, der auch mehrmals in eine Langzeittherapie musste, der es nicht mehr alleine geschafft hat. Oder mit Hilfe zu Hause. Und ich glaube, der größte Schritt, den ich gemacht habe, ist, zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Der hat mich am Anfang Überwindung gekostet, weil ich so dachte, so anonyme Alkoholiker. Aber bis heute meine größte Stütze und Stärke. Und das war der beste Schritt, den ich jemals hätte tun können. Weil da sind Menschen, die sind alle freiwillig da. Und jeder hat seine eigene Geschichte, aber irgendwo auch den gleichen Weg hinter sich, ob kurz oder lang getrunken. Und teilweise hat mich dann natürlich auch ermutigt, wenn da Menschen sitzen, die über 30, 35, 40 Jahre eine exzessive Alkoholsucht hatten und es auch daraus geschafft haben. Und ja, das waren für mich die Schritte, die ich gegangen bin und auch tatsächlich den Schritt, damit öffentlich und ehrlich umzugehen. Also auch zu kommunizieren bei dann Freundinnen, die im Nachhinein kam, denen ich aber gesagt habe, ich habe ein Problem mit Alkohol. Konsequent die Schritte, dass ich nicht immer
feste... Darf ich ganz kurz auf die anonymen Alkoholiker, das ist ja wie eine Selbsthilfegruppe, eingehen. Was hat dir denn da konkret geholfen? Waren das die Tools, die Menschen, die da einfach als Experte darüber reden, wie sie Abstinenz leben oder was ihr Problem mit Alkohol ist? Weil das kann ja keiner so gut als der wirklich davon betroffen ist. Oder waren es einfach nur die Menschen, die Kollegen, die Gemeinschaft? Was war es denn, was dich da einen Schritt weitergebracht hat?
Also zunächst war es der Schritt, dass ich, was mich weitergebracht hat, dieses konsequent jede Woche ein Treffen zu haben. Ich habe ja auch teilweise keine Hobbys mehr gehabt oder auch keine Freunde, mit denen ich mich getroffen habe. Und das war schon mal das, was mich immer so gefreut hat. Ich habe was für mich, ich gehe da hin und da sind Menschen, die sind irgendwo gleichgesinnt wie ich. Da kannst du erzählen, ohne verurteilt zu werden. Das hat mir sehr weitergeholfen. Dann aber auch die verschiedenen Persönlichkeiten, unter anderem auch jemand, der genau im gleichen Alter ist wie ich und irgendwo teilweise eine gleiche Geschichte hat wie ich, mit in dem Alter oder mit 30 in demselben Stand wie ich oder sonstiges, oder auch Menschen, die mir erzählt haben, wie oft sie es geschafft haben, irgendwo die gleichen Probleme, die ich auch immer gedacht habe, nur ich hätte die oder nur ich wurde, bin da reingeraten, die das irgendwie erzählt haben und das auch mir immer wieder, wenn es mir nicht so gut ging oder Probleme in meinem Leben aufgetaucht sind, einfach Nachrichten oder so, ja, wir stehen hinter dir, Lara, und so. Das hat mir unglaublich geholfen, so diese Stütze zu haben. Und ich kann nur sagen, das ist eine Gemeinschaft, das kann ein Außensteher sich tatsächlich nicht vorstellen. Jemand, der das nicht durchgemacht hat, kann sich nicht vorstellen, wie das da ist, dass man da nicht, man redet ja nicht hauptsächlich über Alkohol oder Sonstiges. Das ist ja, sind ja eher Themen, die einen immer wieder dazu geführt haben, Alkohol zu trinken und die man halt bewusst jetzt in dieser Gruppe bespricht.
Ja, also schön, dass du das geschafft hast, dorthin zu gehen. weil die Erfahrung zu machen, dass es andere gibt, die eine ähnliche familiäre oder vielleicht berufliche Situation haben und auch alkoholkonsumgestört sind, naja, die macht man genau dort. Und das ist eine wertvolle Erfahrung, weil man hilft sich auch gegenseitig. Weil das, was der eine schon durchlebt hat, das kann er ja auch mit dem anderen teilen und dann macht man sich das Leben ein wenig einfacher. Und zeigt vor allem auch, dass der Ausstieg aus dem Alkohol funktionieren kann. Viele verlieren im Lauf der Abstinenz oder auch der Sucht Kontakte zu ihren Freunden oder Partnern. Wie war das bei dir?
Ja, tatsächlich habe ich auch sehr viele Kontakte verloren. Und ich würde es tatsächlich teilweise zu 100% dem Alkohol zu Schulden geben. Das liegt daran, dass man ja, wenn man dann Alkohol getrunken hat, oft auch nicht auf einen Verlass ist. Also ich war nicht immer zuverlässig, wenn ich Termine zugesagt habe oder Treffen. War dann vielleicht dann, wenn ein anderes Treffen, wo dann Alkohol im Spiel war, vielleicht doch schöner war. Oder ich war einen Tag vorher feiern und am nächsten Tag ging es mir nicht so gut. So, das waren so die ersten Brüche, wo ich das nicht so aufrechterhalten konnte. Was aber auch zu, bei mir ist das teils. Ich bin natürlich nach Köln gezogen oder vorher nach Trier, wo natürlich die Kontakte aus der Jugend eh schon mal gebrochen sind, was dann auch in Köln natürlich den Alkoholkonsum, das sind ja keine festen Freunde, die du kennenlernst. Das ist ja auch im Alkohol so, sucht man sich meistens auch Freunde, die gleichgesinnt sind. Also wir auch gerne trinken, feiern gehen und dergleichen. Das ist die eine Sache. Freunde danach, oder wenn man dann selber weiß, man hat ein Problem, ist es natürlich auch selber, dass man sich dafür schämt und will am Anfang vielleicht auch gar nicht so Freunde haben oder Kontakte schließen. Man ist ja oft sehr gerne alleine, muss ich ehrlich von mir sagen, dass ich tatsächlich auch oft, ich wollte ja nicht mit dem konfrontiert werden und ich habe ja auch oft gesagt, ich will nichts mehr trinken. Und wenn natürlich dann man Freundinnen kennenlernt oder Menschen kennenlernt, die Freunde werden können und man muss sich denen direkt offenbaren, ich trinke aber nichts, das ist halt auch in einem Alter von Mitte 20 oder ja jetzt mittlerweile 30, einfach 30, sehr schwierig, weil es oft noch nicht so verstanden wird. Warum trinkt die nichts? Dann das oder sich dem zu gesellen. Es fängt auch an, wo man Freunde kennenlernen kann oder Freundschaften aufbauen kann, sind ja oft auch, sag ich mal, weiß ich nicht, Verbindungen oder Hobbys, wo Alkohol auch im Spiel ist. Oder es zumindest irgendwann dazu kommt, dass Alkohol im Spiel ist. Und das ist dann natürlich sehr, sehr schwierig, dass ich, und gleichzeitig, was aber auch ein großes Thema ist, unter Alkohol sagt man natürlich auch Sachen oder wird frech, unfair. Auch ich war das gegenüber Menschen oder auch Freundinnen, was halt nicht fair war und die sich natürlich dann irgendwann abgewendet haben. Vielleicht nicht nur ganz wegen dem Alkohol, sondern allgemein, weil es dann nicht mehr gepasst hat, weil sie weggezogen sind. Aber ein Großteil war dann halt auch der Alkohol, weil ich dann auch oft mich noch im Recht gefühlt habe und erst mit jetzt der langen Zeit Nüchternheit mal begreife, dass ich vielen Menschen Unrecht getan habe. Das ist natürlich,
ja, ich glaube, es ist ja auch eine der Lehrsätze der anonymen Alkoholikern, dass man zu seinen alten Freundinnen, Freundinnen, Bekannten geht und auch erklärt und sich entschuldigt. Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, aber hast du denn das Gefühl gehabt, dass du mit dem Alkohol eine ähnliche Beziehung gehabt hast wie mit Freund, Freundin, Partnern?
Nein, also auf der einen Seite hier natürlich schon. Alkohol nimmt einen ja in einer gewissen Art und Weise dann auch die Einsamkeit. Also wenn ich einsam allein in meiner Wohnung saß in Köln, hat es mir für 2 Stunden die Einsamkeit genommen. Man wird auch irgendwie in dem ersten Moment ja fröhlicher und man hat wieder mehr Ideen. Also ich hatte unter Alkohol in manchen Zeiten sehr wahnsinnig viele Ideen und Dinge, die ich noch im Leben erreichen oder so wollte, das hat mir schon sehr weitergeholfen. Also in dem Moment, wo ich einsam geworden bin, hat es mir natürlich Freunde ersetzt und oder auch Gesprächspartner.
Was hättest du dir denn eigentlich von deinen Freunden, Freundinnen gewünscht? Oder andersrum ausgefragt, wie kann eine betroffene Person mit einer Alkoholkonsumstörung eigentlich im Freundeskreis unterstützt werden?
Sie klar darauf ansprechen, aber nicht verurteilen, sondern sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen, so wie ich sagen kann, meine Mutter das gemacht hat, die das Thema verstanden hat. Die hat verstanden, dass ich das nicht aus Böswilligkeit mache oder dass das keine Krankheit ist, die dem zu schulden ist, dass ich eine Charakterschwäche habe oder dass ich auf andere kein oder keinen Wert von anderen schätze, sondern dass das einfach bei mir in meiner Psyche irgendwas anderes kompensiert hat. Und darauf einzugehen, sich damit wirklich zu befassen, wenn du einem Menschen wirklich helfen möchtest, dich mit dem Thema zu befassen, dass dieser Mensch das nicht böse meint, sondern oder dass das aus Böswilligkeit macht und dass man ihm am meisten hilft, wenn man ihm wirklich eine Hilfestellung gibt zum Reden. Wie ich ja auch sage, meine Mutter hat mir wahnsinnig viel geholfen, indem sie mit mir geredet hat und mich nicht damit, sie hat mich nicht verurteilt. Sie weiß, dass das nicht die Lara ist, wenn ich betrunken war, die Lara ist, die beleidigt hat oder so, das ist nicht die Lara. Die liebe Lara, die alles für andere Menschen tun würde, die ein riesengroßes Herz hat und wahnsinnig ehrgeizig ist. Das bin ich nicht oder war ich nicht, wenn ich getrunken habe. Dann war ich anders. Und man hilft nicht, indem man jemanden beleidigt, Alkoholikerin oder andere Worte, die es gibt, oder jemanden ausgrenzt aus sämtlichen Festen, sondern man hilft jemandem, wenn man mit jemandem spricht oder sagt, komm, wir gehen mal eine Runde spazieren oder komm, wir fangen das Hobby mal an. Oder bewusst Unternehmungen auswählt, wo kein Alkohol ins Spiel ist oder wo das zumindest nicht der Hauptbestandteil einer Veranstaltung ist, wie zum Beispiel dann nicht zur Karnevalsveranstaltung zu gehen, sondern vielleicht einfach in eine Stadt fährt und die besichtigt. Da gibt es auch Alkohol, aber es ist nicht der Hauptbestandteil dieses Tages. Und so kann man einem Menschen helfen, auch damit zu zeigen, du bist nicht alleine. Ich stehe hinter dir, ich helfe dir.
Also Unterstützung und Verständnis vor allem.
Genau, auch Verständnis.
Ja. Ganz kurz, bevor wir nochmal über Verständnis und Familie reden. Ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig und den kann man gar nicht oft genug betonen, weil die Menschen da draußen es nicht wissen und dadurch sehr viele Tabus entstehen. Alkohol ist keine Charakterschwäche. Das ist keine Disziplinlosigkeit, wenn man zu viel trinkt oder eine Alkoholkonsumstörung hat. Es ist schlichtweg Sucht und Sucht ist eine Krankheit. Gegen Krankheiten kann man was tun und man muss sie erkennen und dann muss man handeln. Wenn man nichts tut, dann bleibt man halt krank. Aber es ist keine Charakterlosigkeit und keine Disziplinlosigkeit. Das muss den Leuten, glaube ich, da draußen, kann man das gar nicht oft genug erklären. Jetzt kurz in deine Familie. Du hast ja eigentlich zwei Seiten der Familie. Du hast deine eigene Herkunftsfamilie, in der du groß geworden bist. Du hast deine Mutter schon angesprochen. Und du hast den anderen Teil der Familie, die du über deinen Freund sozusagen dazu gewonnen hast. Konnte dir die Familie denn helfen? Oder war es vielleicht sogar eine kleine Herausforderung?
Also, um erstmal auf meine Familie, meine Eltern, meinen Bruder einzugehen. Also, helfen. Am Anfang ist es natürlich auch schwierig, mit Mutter, Vater oder auch Bruder damit umzugehen. Oder man fragt sich wahrscheinlich auch als Eltern, wie konnte das passieren? Warum haben wir es nicht früher erkannt? Und dann, wie kann man helfen? Und ich muss sagen, bis heute habe ich immer Unterstützung gefühlt von meinen Eltern. Also jegliche Probleme konnte ich immer ansprechen. Sie haben mir vieles ermöglicht, halt auch Therapien, wo ich halt auch als Selbsttäterin eingehen musste. Und das sind keine kleinen Kosten, wenn man in eine Privatklinik geht. Und ich habe die damals tatsächlich auch noch nicht mal hauptsächlich wegen Alkohol gemacht, also, sondern auch psychosomatisch. Da haben meine Eltern für eingestanden. Ich wurde nie in diesen Zeiten über Dinge, die ich auch getan habe, verurteilt oder sonstiges, sondern wahnsinnig viel mit Gesprächen, mit Hilfe, wirklich das zu schaffen und auch langfristig zu schaffen. Und auch mein Bruder, der auch wahnsinnig darunter gelitten hat, auch wenn er teilweise nicht wusste, wo ist sie jetzt in Köln oder sonstiges, hat dann in Corona-Zeiten, als wir beide von Köln, wir hatten beide eine Wohnung dort, zu meiner Mutter wieder gezogen sind, vorübergehend, weil wir beide Homeoffice hatten. Und er mit jeglichen Unternehmungen oder Sachen, die wir gemacht haben, umgebaut, bei meiner Mutter jeden Raum oder sonstiges, hat er mir geholfen, mich davon abzulenken, überhaupt den Gedanken zu haben, jetzt Alkohol zu trinken. Wo andere abends feiern gegangen sind, er teilweise auch zum Fußball gegangen ist oder so, hat er mir irgendwelche Aufgaben gegeben, die ich dann machen muss, um gar nicht daran zu denken, jetzt muss ich irgendwo hinfahren oder gehen, um mir Alkohol zu holen, weil ich bin ja alleine zu Hause. Und damit habe ich es dann tatsächlich eine Zeit lang geschafft, was mir auch sehr geholfen hat für mein ganzes Leben. Weil ich weiß, ich habe es schon oft geschafft, nichts zu trinken. Also ich weiß auch, wie es ist, wie gut man sich fühlt ohne Alkohol, wie motiviert, wie sportlich ich bin, wie gesund ich esse. Und dann kam natürlich die Herausforderung für die Familie meines Partners, wo ich ja dann quasi dazugekommen bin. Und ich glaube, man kann niemanden einen Vorwurf dazu machen, wenn man sich mit diesem Thema noch nie auseinandergesetzt hat oder gar nicht weiß, was in dieser Person vorgeht. Dennoch ist es natürlich für den Betroffenen, in dem Fall für mich, sehr schwierig, weil man sich so unverstanden fühlt. Man fühlt sich so irgendwie abgeschoben, nicht wertgeschätzt. Man fühlt sich so, als ob nur die Person als mit dem Alkoholkonsum gesehen wird und nicht die Person, was sie alles schon erlebt, gemeistert hat, was ich alles schon hinter mich gebracht habe und was meine guten Werte sind. Und das ist natürlich einer Familie, die also gar nicht die Vergangenheit kennt, sehr schwierig mitzuteilen. Auch wenn es dann zu Eskalationen in der Partnerschaft kommt oder Dinge, das ist natürlich dann immer sehr leicht, das dann auf den Alkoholkonsum zu schieben. Es ist der schnellste Grund, den man dann in dem Sinne halt findet. Und das hat es mir nicht leicht gemacht, dass man vielleicht auch Menschen oder jemanden ausgrenzt, der, wo man denkt, ach, das eskaliert mit dem Alkohol oder sonstiges, ist natürlich vielleicht eine Folge davon, die ich im Nachhinein sage, würde ich jedem sagen, tu es nicht, weil es macht es für die Person noch schlimmer, weil sie dann wieder alleine ist, sie fühlt wieder Ablehnung, was wieder ein Grund ist, gerade wenn man psychisch abhängig ist, wieder zu trinken. Und das ist dieser Kreislauf, wo man Menschen nicht hilft und eine Familie, egal ob es die Angeheiratete oder die eigene Familie ist, sollte immer Unterstützung fühlen und irgendwo ein bisschen Mitgefühl. Aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Weil man muss ja auch eine Grenze kennen. Und tatsächlich hat meine Mutter mir damit geholfen oder meine Familie mir irgendwann eine Grenze zu setzen, weil sie wussten, ich schaffe das. Sie wussten ja, wie ich bin ohne Alkohol. Aber ich musste es spüren, dass meine Mutter gesagt hat, hey, jetzt mach Konsequenz, hol dir Hilfe. Lara, du kannst alles erreichen, wenn du keinen Alkohol mehr trinkst. Das hat sie mir vor Augen geführt. Gerade als mein Bruder angefangen hat zu bauen und ich jeden Tag auf das Haus geguckt habe und habe gesagt, das hätte ich auch gerne. Und mir bewusst wurde, ich kann es nicht erreichen. Und trotzdem war meine Familie immer die mir gesagt haben, du kannst es schaffen, wenn du keinen Alkohol mehr trinkst. Und das meine ich, mit Familie ist immer am nächsten und die können einem vor Augen führen. Und deswegen sollte man als Familie niemals einen, der mit Alkoholproblemen zu tun hat, verurteilen, sondern die Hilfe, also die helfende Hand ausstrecken und sich mit dem Thema auseinandersetzen und nicht in ein Loch stopfen, was die Person ja gar nicht ist. Weil das ist ja sehr bekannt, Alkohol verändert jeden Menschen. Egal, ob es manchmal zum Lustigwerden ist oder zum Aggressiven oder zum Beleidigen. Jeder, ja. Alkohol wirkt auf jeden.
Ja, das ist eine tolle Zusammenfassung. Lass uns bitte einen Blick nach vorne werfen. Welche Routinen, Menschen und Orte schützen denn deine aktuelle Abstinenz und welche Notfallstrategie nutzt du, falls irgendwann mal der bekannte Dämpfer kommt und das alte Denken mit dem Alkoholkonsum vielleicht mal kurz anklopft?
Ja, also welche Strategie oder welche Routine ich eingeführt habe, ist natürlich, dass ich jede Woche zu den anonymen Alkoholikern gehe, egal ob es mir gut geht, ob ich viele Glücksmomente oder eine ganz tolle Woche hatte, alles super läuft, quasi man im Höhenflug ist. Ich gehe trotzdem dahin, weil das, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, auch in einem guten Gefühl und nicht nur, wenn quasi viel wieder beisammen gekommen ist oder der Mist sich angehäuft hat. Das ist meine Routine, die ich auch bestenfalls ein Leben lang so beibehalten möchte, dass ich dorthin gehe, nicht nur für mich, sondern auch für andere die Geschichte zu erzählen oder auch mir andere Geschichten anzuhören, auch denen ihre Erfahrungswerte, das tut unglaublich gut und das hilft mir jedes Mal und jedes Mal, wenn die Stunde oder die anderthalb Stunden vorbei sind, habe ich wieder so viel aufgegriffen und es ist immer wieder was Neues, es sind immer wieder neue Themen und das ist meine Routine, die ich habe. Meine Strategie, wenn es mal einen Dämpfer gibt, ist tatsächlich, dass ich meine Mutter sofort anrufe, weil ich natürlich in Belgien bin. Ich habe hier nicht so unglaublich viele Anlaufstellen, tatsächlich natürlich Therapeuten und auch frühere Therapeuten. Aber meine Hauptstrategie ist tatsächlich, mit meiner Mutter zu sprechen. Sie hat sehr viele Erfahrungswerte, Lebenserfahrungen und sie hilft mir immer und gibt mir direkt Lösungsansätze oder bringt mich runter, wenn irgendwas ist, was gerade nicht so läuft oder was mich traurig macht oder ja, was mich früher halt zum Alkohol trinken vielleicht animiert hat. Und zu weiteren Routinen gehört natürlich auch, regelmäßig nach Bürgel zu fahren und immer den Blick nach vorne zu halten. Was will ich erreichen? Wo will ich in 5 Jahren stehen? So, dass das einem immer vor Augen zu halten, dass ein kleines Problem, was vielleicht für mich in dem Moment als eine Hürde dargestellt wird oder ich so sehe, was mich früher zum Alkohol gebracht hat, dass ich das sehe, hey, wenn ich jetzt Alkohol trinke, macht es mir alles, was in Zukunft liegt, auch kaputt. Dann ist jetzt nicht nur das kleine Problem, was ich jetzt habe, sondern ich kriege noch 15 Probleme dazu, die auch nicht funktionieren. Und sich daran festzuhalten, zu sagen, so, hey, ich muss jetzt nur das eine Problem lösen oder dafür eine Lösung finden. Und man sagt ja so schön, es gibt für alles im Leben eine Lösung. Und die Lösung ist nicht, Alkohol zu trinken, sondern auf anderen Weg Dinge zu meistern. Und das hat mich, das sage ich mir jedes Mal, wenn ich jetzt trinke oder wenn ich mir jetzt Alkohol kaufen fahre oder wenn ich jetzt ins Geschäft gehe, aus Frust oder aus einem Streit heraus, dann mache ich noch viele, viele andere Dinge noch dazu kaputt. Dann ist es nicht nur der eine Streit, den ich gerade habe, der womöglich in 2 Stunden vorbei wäre oder gelöst wäre, sondern ich habe noch zig andere Probleme. Und das ist auch was ich mir jedes Mal sage. Das bringt mich jedes Mal dazu, zu sagen, nein, ich trinke jetzt nicht.
Ja, Lara, zum Abschluss möchte ich dir auch für deinen Mut danken. Wir sind hier nämlich gerade zu zweit im virtuellen Studio, machen die Aufnahme. Aber wenn die Episode online geht, dann wird sie sicherlich von vielen Hunderten, vielleicht sogar Tausenden oder noch mehr Menschen gehört werden. Wie geht es dir denn mit dieser Öffentlichkeit?
Ja, danke. Tatsächlich geht es mir mittlerweile sehr gut damit oder Gott sei Dank jetzt sehr gut damit, weil ich es wichtig finde, damit offen und ehrlich umzugehen und andere zu motivieren, dass man das immer schaffen kann, wenn man es will, aber man muss es wirklich wollen. Und ohne diesen Willen ist es natürlich sehr schwierig, aber es gibt so viele Anlaufstellen, so viele Hilfestellungen, so viele Menschen, die einem helfen können und Einrichtungen oder Gruppen. Und deswegen ist es mir wichtig, das so zu kommunizieren, dass man, egal wie lange man da drin hängt, wenn man die Entscheidung trifft, ich möchte keinen Alkohol mehr trinken, es soll nicht der Mittelpunkt meines Lebens sein, dass man wirklich die Chance hat, es da gut rauszuschaffen und vielleicht sogar das eine oder andere Positive daraus mitzunehmen, was einem widerfahren ist.
Wunderbar. Vielen Dank für deine Offenheit und vor allem für deine Kraft und den Mut. Das war Lara, die uns eindrucksvoll ihren Weg aus der Abhängigkeit in die Abstinenz beschrieben hat. Ohne geht's besser. Es funktioniert. Musik.